Bei Leverkusen, da war so einiges los in diesem Sommer, schon ohne den Trainerwechsel wäre das so gewesen, der kam jetzt aber eben noch obendrauf. Höchste Zeit, dass wir darüber mal sprechen und das tun wir mit Hubi jetzt hier im Rasenfunk und los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung, dass der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt. Wir wollen heute sprechen über Leverkusen und die Performance in der Bundesliga der Männer. Und dafür habe ich eine echte Legende aus der Kickbase und Liga Insider Community. Hubi ist hier. Hubi, schön, dass du da bist.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Ich habe dich gehört im Spieltagssieger-Besieger-Podcast bei der Saisonvorschau Leverkusen und dachte mir, meine Güte, da ist aber jemand tief drin. Wie hältst du dich denn bei Leverkusen auf dem Laufenden?
Eigentlich nichts Besonderes Internes. Liga Insider, die üblichen Portale. Da lese ich und hole mir meine Sachen zusammen. Ab und zu ein Interview von Rolfes und Caro. Guck mir die Pressekonferenzen an, die es in der App gibt, in der Leverkusen-App. Ja, aber jetzt keine besonderen Insider-Informationen oder irgendwelche Sachen, die sich der Normalsterbliche nicht angucken oder anlesen könnte.
Ja, das wollte ich jetzt damit auch nicht suggerieren, aber bist du denn so tief drin, dass du mir jetzt die Vornamen aller Neuzugänge auswendig vorsagen könntest?
Ja.
Okay, das ist krass. Das ist verrückt. Das finde ich, das könnte ja nicht mal ich und ich habe hier die Seite offen mit allen Neuzugängen. Na gut, also Es ist einiges passiert. Wir haben ja jetzt schon drei Spiele unter Kasper Jöhmend gesehen. Wir haben 3-1 gegen die Eintracht gesehen, ein 2-2 in Kopenhagen und jetzt ein 1-1 gegen Gladbach. Wie würdest du denn sagen, war der Start unter ihm?
Der erste Spieltag unter ihm war natürlich überragend, vor allem emotional. Also das Ding gegen die Eintracht mit neuen Leuten zu ziehen, das ist schon sehr, sehr besonders. War auch emotional sehr anspruchsvoll für mich. Die anderen beiden Spiele nimmt man so mit. Es gehört dazu, vor allem jetzt unter einem neuen Trainer. Die Pressekonferenz habe ich mir angeschaut nach dem Gladbach-Spiel. Er hat da auch nochmal betont, okay, wir hatten eigentlich noch keine richtige Trainingswoche. Wir hatten eigentlich immer nur die Spielvorbereitungen dann auf Kopenhagen, auf Mönchengladbach und jetzt zum ersten Mal tatsächlich, wo er mit Trainingsinhalten, die nicht gegnerspezifisch sind, vorangehen kann und ich vermute, dann sehen wir auch die ersten Sachen, die er dauerhaft implementieren möchte und nicht einfach nur so ein bisschen Stückwerk. Und das kombiniert damit viele Neuzugänge, neuer Trainer, keine Zeiten, neues System irgendwie zu implementieren. Dafür war das eigentlich schon ziemlich in Ordnung, finde ich.
Und wie würdest du sagen, haben sich die Spieler geschlagen, die schon länger mit dabei sind? Weil man würde ja sagen, in so einer Umbruchssituation, in der es eben eher so ein Trial and Error ja sein muss für Jöhmend, dass die besonders in der Verantwortung stehen. Und gerade an Grimaldo zum Beispiel im Eintracht-Spiel hat man ja auch gesehen, das hat er, glaube ich, auch gefühlt.
Ja, also Grimaldo hat das auf jeden Fall gefühlt und auch verkörpert. Bisschen enttäuscht sind wir, glaube ich, alle von Robert Andrich. Er wahrscheinlich von sich selbst am meisten. Das hat man ja auch gemerkt. Weil letztendlich hat er auch eine besondere Rolle jetzt darin gespielt. Im ersten Spiel hat er sich dann die Sperre abgeholt, weswegen im zweiten Spiel zwei andere, also er selbst gespielt hat und es da nicht zwangsweise taktisch war, sondern wirklich schon mit dem Fokus auf, okay, wir spielen am Wochenende gegen Mönchengladbach, er darf nicht spielen, also spielt er jetzt definitiv in der Champions League von Beginn an, zusammen mit Fernandes. Und jetzt im dritten Spiel fehlte er. Das heißt, alleine diese eine Aktion macht schon sehr, sehr viel aus. Und ansonsten, Grimaldo geht extrem voran, sowohl von der Mentalität als auch von den Leistungen. Patrick Schick hat es ein bisschen schwieriger, vor allem, wenn er da vorne keine Bälle bekommt, mit Leistung auf sich aufmerksam zu machen. Nimmt sich aber ja dann trotzdem den Elfmeter, verwandelt ihn. Also auch er geht im Rahmen seiner Möglichkeiten voran. Tapsoba wäre dann noch zu nennen. Der schwankt noch so ein bisschen mit seinen Leistungen bislang in der Saison. Ich glaube, da ist auch sein Anspruch ein anderer. Hat er auch in einem Interview erwähnt, dass er jetzt eigentlich so in die Führungsrolle von Jonathan Tah reinschlüpfen möchte und dass auch eigentlich zwischen den beiden viel kommuniziert war, dass Tah ihn da auch so ein bisschen angeleitet hat. Das fehlt mir bislang noch und ich glaube, ihm selbst vielleicht auch noch. Ja, und dann war es das, glaube ich, auch eigentlich schon mit Spielern, die vorangehen könnten, die noch in der ersten Elf zu finden sind.
Jonas Hofmann wurde mal eingewechselt, immerhin. Also
in der ersten Elf. In der ersten Elf, habe ich ja bewusst gesagt. Ja, klar, hätten wir noch Hofmann, wir hätten noch Niklas Lomb, aber die muss man jetzt dafür bislang, glaube ich, nicht erwähnen. Ja, Niklas Lomb ist, glaube ich, für die Kabine gar nicht mal so unwichtig. Also wenn man sich dann auch anschaut, Sachen hinter den Kulissen, wie sie dann irgendwelche kleinen Spielchen machen, die dann natürlich für die Fans sind, aber mit welcher Präsenz und welchem Respekt er da auch von den Mitspielern wahrgenommen wird, das ist, glaube ich, schon auch was ganz, ganz Besonderes für die Kabine und zeigt, warum er seit gefühlt 100 Jahren bei uns dritter Torwart ist.
Aber das zeigt ja schon, wenn die Liste der Spieler, die eben in der letzten Saison eine wichtige Rolle gespielt haben und jetzt eben vorangehen hätten können, wenn die so kurz ist, zeigt es ja nochmal zum 100. Mal, wie groß dieser Umbruch bei Leverkusen war. Jetzt vor dem Hintergrund, bist du dann mit den Ergebnissen zufrieden? Also ich würde sagen, schmeichelhafter Punkt in Kopenhagen und ein verdientes 1:1 gegen Gladbach?
Ja, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Also Jürgen hat auch erwähnt, gegen Kopenhagen war das Gegenpressing terrible und entsprechend kann man da mit dem 2:2 eigentlich noch recht zufrieden sein. Vor allem die Art und Weise, wie es dann am Ende passiert ist, also dass man wirklich noch das 2:2 rausholt mit einer Einzelaktion von Echeverri, das ist schon was ganz, ganz Starkes und erinnert dann auch wieder an die Mentalität der Saison vor 2 Jahren und das ist eigentlich genau das, was ich sehen will. Na, und wenn es dann auch nur ein 2:2 gegen Kopenhagen ist, aber wenn man sich dann anschaut, wen haben die in den letzten Jahren denn so zu Hause die Punkte abgenommen, dann ist das eigentlich auch schon ganz in Ordnung. Und wie gesagt, es führt dann in die richtige Richtung, dass man zeigt, hey, wir sind wieder da, wir sind bislang ungeschlagen unter dem neuen Trainer. Das heißt, wir haben wieder die Chance auf die Invincible Season, Stand jetzt unter dem neuen Trainer.
Ja gut.
Nur über ihn betrachtet. Na, natürlich die ersten beiden Spiele dann ausgenommen.
Also ich sag mal, die Wortmarke ungeschlagen Meister, die hat sich Leverkusen auf jeden Fall gesichert. Das war neulich mal zu lesen. Aber wie fruchtbar hältst du denn solche Vergleiche? Also weil logischerweise kam das dann auch, als man in der 91. gegen Gladbach den Ausgleich kassiert hat zum 1:1. Aber immer wieder wird darauf hingewiesen, ja, wir wissen ja, Leverkusen ist in der Nachspielzeit sehr gefährlich. Ist das nicht eigentlich Quatsch, wenn nur noch 3 Spieler dieses Teams auf dem Feld stehen und der Trainer ein komplett anderer ist?
Ich formuliere eine Gegenfrage. Bei Bayern München, wie lange gibt es jetzt schon den Bayern-Dusel?
Ja, fair. Aber weißt du, was der Unterschied
ist? Das ist, glaube ich, was in die DNA des Vereins aufgenommen werden könnte, wenn sich das wirklich über mehrere Jahre zieht. Und die Spieler, die jetzt zu uns gekommen sind, die haben ja diese Saison miterlebt. Wenn auch nicht direkt, aber sie haben sich ja ganz, ganz viele Spiele dann davon angeguckt, spätestens als es interessant wurde, dass sie zu Leverkusen hätten kommen können. Und wissen ja, welcher Fußball auf sie zukommt und welche Mentalität auch erwartet wird. Ich vermute, das werden Rolfes und Caro auch in den Gesprächen sehr, sehr klar machen, was sie von den Spielern erwarten. Und genau diese Mentalität dann wirklich in der Vereins-DNA zu implementieren, wäre ja was man sich für die nächsten Jahre mit auf die Fahne schreiben kann. Der Startschuss wurde gelegt vor 2 Jahren.
Fair, das kann man so sehen. Vielleicht hat man deswegen, ihr seid doch das Stadion, wo es jetzt immer gongt, 5 Minuten vor Ende der Hälfte, oder? Habe ich das mir richtig gemerkt? Ich gucke so viele Fußballspiele. War das in Leverkusen?
Das kann gut sein, ich habe noch gar nicht drauf geachtet.
Ja, ich glaube, ich habe es in dem Leverkusen-Spiel gehört und der Kommentator hat es auch gesagt, aber unter Vorbehalt. Ich habe wie immer 16 Spiele gesehen, da gerät manches durcheinander. Also das ist, ich verstehe den Punkt, den du machst, dass du sagst, das könnte jetzt quasi so die neue DNA werden, weg vom Dusel hin zum Dusel. Nee, dass man eben in der Nachspielzeit diese Fähigkeit hat. Aber das ist natürlich auch ein sehr hochgegriffenes Ziel. Und ich stelle mir die Frage, ob sich Leverkusen damit einen Gefallen tut, wenn man diese Vergleiche mit dieser Saison, an die man nie wieder heranreichen wird, nach realistischen Maßstaben gesprochen, ob die so gut sind oder ob man nicht besser daran täte, zu sagen, das ist jetzt abgehakt, jetzt schlagen wir eine neue Seite auf ein neues Kapitel.
Ich glaube, eine Kombination wäre ganz gut. Also, dass man das eine anstrebt, ohne aber die Neuartigkeit zu verlassen. Dass man versucht, die neuen Dinge, die jetzt auch der neue Trainer, die neuen Spieler mitbringen, die alle zu implementieren, jeder mit seinen eigenen Stärken, gleichzeitig aber auch nicht zu vergessen, dass man vielleicht doch wieder irgendwann in diese Richtung gehen kann. auch wenn es dann keine Invincible Season wird, aber zumindest eine, in der man wieder wirklich bis zum letzten Spieltag um den Meistertitel kämpfen könnte. Und ich glaube, die Basis dafür wurde vor 2 Jahren gelegt. Und jetzt auch mit dem Kaderumbruch, das wird wahrscheinlich diese Saison nur für die extremen Optimisten wie mich möglich sein, daran zu glauben, dass wir in den Meisterkampf eingreifen können. Aber ich glaube, mit den Spielern, die wir haben, wenn ein paar davon nur ihr Potenzial entfalten und das wirklich eine Mannschaft wird, dann könnte das ein sehr, sehr guter Umbruch gewesen sein, den wir jetzt diesen Sommer vollzogen haben.
Ja, ich meine, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, über den neuen Kader. Ehrlicherweise, ich fühle mich immer so ein bisschen, als hätte ich auf eine heiße Herdplatte gefasst, wenn jemand sagt, ja, wir wollen in den Meisterschaftskampf eingreifen, denn da haben sich schon so viele dran verbrannt tatsächlich. Die Bayern sind eben mit ihrer ökonomischen Dominanz so weit weg, dass es extrem schwierig ist und diese Erwartungshaltung, das kann man sehr gut am BVB ablesen in den letzten Jahren, die öffnet halt die Tür für große Enttäuschungen. Ich verstehe aber natürlich, was du damit sagen willst und man muss sich ja auch Ziele setzen. Aber wenn wir dann jetzt nochmal auf Hjulmand zurückkommen, was glaubst du, ist er für ein Trainer? Was kann er dann dazu beitragen, dass man jetzt dann eine neue Stufe in der Entwicklung nimmt?
Kurz noch zum Unterschied Leverkusen-BVB. Der Unterschied ist, glaube ich, Fernando Caro, der das auch klar so ausruft und ausrufen wird weiterhin, so wie er es schon vor ein paar Jahren dann intern zumindest in Simon Rolfes geplant hat, okay, wir wollen den Meistertitel angreifen. Und das auch nach außen zwischenzeitlich schon so kommunizierte. Und das hat man beim BVB wesentlich weniger gehabt. Das heißt, die Kommunikation nach außen und die, ich nenne es jetzt mal, Stärke oder den Glauben der Führungsperson da oben, die ist gefühlt eine andere.
Ich weiß nicht, ob ich Aki Watzke als so zweifelnd am BVB charakterisiert hätte, aber ja, kann man auf jeden Fall gut drüber diskutieren.
Er redet nicht so öffentlich drüber wie Caro, von seinen Zielen, die er da hat.
Ja,
also Caro ist da schon sehr, sehr selbstbewusst, ohne jemals einen Titel geholt zu haben, dann zu sagen, okay, wir wollen die Meisterschaft angreifen, ist schon sehr, sehr ambitioniert und das hat er gemacht und das hebt ihn davon ab. Jetzt gerne nochmal die Frage zu Hjulmand.
Was glaubst du, kann er dann bringen? Also was erwartest du dir von Hjulmand? Wie charakterisiert ihn zum Beispiel auch Rolfes, der ja schon länger Kontakt mit ihm hat, das muss man dazu sagen. Also Hjulmand war schon vor Jahren mal in Leverkusen und hat da einen Vortrag gehalten und immer wieder gab es Kontakt zwischen Rolfes und ihm.
Genau, also sein Co-Trainer, so wie ich es verstanden habe, war eine Zeit lang dann noch in Leverkusen untergebracht, sodass auch da wirklich die Trainingsmethoden klar waren, die internen Abläufe. Hjulmand war wohl auch schon Kandidat, als Xabi Alonso Kandidat war und es dann später wurde. Und ich vermute, hätte er früher zur Verfügung gestanden und wäre nicht durch ein Projekt für den dänischen Nachwuchsfußball wirklich noch bis 2 Tage vor Amtsantritt gebunden gewesen. Es war ihm wichtig, das hat er auch betont, dieses Versprechen einzuhalten. Dann hätte er es vielleicht auch schon im Sommer sein können. Und inwiefern er da seine Stärken mit einbringen kann, ich habe jetzt ein paar Mal scherzhaft zu meiner Freundin gesagt, die ich inzwischen auch zum Leverkusen-Fan gemacht habe, wirkt irgendwie so ein bisschen wie der dänische Xabi, so wie er auftritt am Spielfeldrand. Also er kann ruhig sein, kann aber auch laut werden mit den Ansagen, die er macht. Und er wirkt auf mich sehr intelligent und kann die Spieler vielleicht dadurch mitnehmen. Und ich glaube, diese Intelligenz, vor allem nachdem man jemanden wie Xabi hatte, die war auch ganz, ganz wichtig, weiterhin im Verein zu halten, um ja, den Charakter des Vereins, wirklich diese Vereins-DNA auch weiterhin zu prägen. Und ich glaube, dem folgen die Spieler dann auch entsprechend. Und was auch immer er jetzt taktisch machen wird, er wird sich da, glaube ich, viel an dem Spielermaterial orientieren, was er zur Verfügung hat und hat auch betont, okay, er braucht jetzt ein paar Tage, um wirklich mal, oder hat jetzt gesehen, welche Stärken manche Spieler haben, auch in der Kombination zusammen, hat da speziell Tapé und Poco erwähnt. Und diese Sachen dann zu erkennen und mit seinem Matchplan zu kombinieren, das wird die Herausforderung sein.
Ich weiß nicht, wie sehr du dich damit befasst hast, was er in seiner Zeit als Nationalcoach gemacht hat. Ich hatte jetzt im Nachhinein das Glück, ich habe alle Spiele Dänemarks bei dieser EM im Stadion gesehen, also alle 3 Gruppenspiele und dann natürlich auch gegen Deutschland in Dortmund. Und ich habe Hjulmand auch auf 2 Pressekonferenzen, glaube ich, gesehen. Bei den anderen musste ich dann jeweils weiter zum nächsten Spiel oder hatte direkt eine Sendung. Und er wirkte auf mich bei der EM ziemlich müde und auch ein bisschen ratlos. Und Müdigkeit war nämlich da auch ein Thema der dänischen Journalisten und Journalisten, die das eben in manchen Spielen gegen Slowenien zum Beispiel festgestellt haben und gegen Serbien. Das war auch so ein Auftritt. Also das eine war ein 1:1, das andere war ein 0:0 und dann hat man noch gegen England 1:1 gespielt. Das war ein besseres Spiel in Frankfurt, glaube ich, damals. Und da wirkte er eben wirklich ein bisschen, er hat sehr leise gesprochen und konnte sich das auch nicht so ganz erklären, warum es immer wieder Phasen gab, in denen Dänemark sehr, sehr passiv gespielt hat. Das Ganze wurde allerdings dann ein bisschen konterkariert durch das sehr gute Achtelfinale gegen Deutschland, wo man sagen muss, Dänemark hätte auch sehr gut weiterkommen können. Nee, Viertelfinale war es natürlich, Entschuldigung. So ist es korrekt. Also hast du dich damit befasst, was er in Dänemark gemacht hat? Weil das ist ja durchaus eine interessante Frage, wie es jetzt dann bei einem Verein laufen wird für ihn.
Ich habe mich nicht damit befasst, zumindest nicht so explizit mit den drei letzten Spielen, beziehungsweise den letzten Spielen, die er dann gemacht hat. Es klingt aber für mich letztendlich wie das, was fast jedem Trainer, kurz bevor er irgendwo aufhört, widerfährt. Also man bringt ein Team, eine Nation von einem gewissen Startpunkt an einen Endpunkt, merkt, okay, ich habe hier für mich das Ende erreicht, ich kann nicht mehr weiter, also zumindest ich kann es nicht weiter entwickeln. Und dass dann eine gewisse Müdigkeit eintritt, ist, glaube ich, menschlich. Und er hat ja danach auch aufgehört, also hat nicht versucht, das noch irgendwie künstlich in die Länge zu ziehen. Spricht für mich dann auch für eine gewisse Intelligenz zu merken, okay, na, das wird hier nichts und ich warte jetzt nicht, bis ich irgendwann rausgeworfen werde, sondern ich verabschiede mich hier aus eigener Kraft und gehe danach in eine Rolle. Und das zeigt ja dann auch wieder seinen scheinbar doch sehr guten Charakter, dass er dann für diesen dänischen Verband eben weiter ein Nachwuchsprojekt entwickelt und zeigt ja auch, dass man ihn gar nicht verlieren wollte, sondern man hätte ihn vielleicht gerne weiter gehalten, aber er merkt, nee, passt nicht mehr, ich kann hier nicht mehr weiter was entwickeln, also stürze ich mich auf eine Aufgabe, die ja für einen Fußballtrainer doch recht unüblich ist. Dann zu sagen, okay, ich entwickle hier wirklich ein Infrastrukturkonzept für den Nachwuchs und zeigt für mich dann auch wieder die angesprochene Intelligenz, dass er es schafft, auch verschiedene Bereiche zu kombinieren. Fußball mit anderen Themen. Und ich glaube, das wird auch ein ganz entscheidender Punkt dabei gewesen sein, dass er sich gut mit Simon Rolfes, Fernando Caro versteht, die ähnlich ticken.
Ja, und ich meine, es ist auch interessant, als Hjulmand kam, wurde vor allem betont, wie gut er im Umgang mit den Spielern sei, wie viel Vertrauen er da schaffen würde und über taktische Dinge wurde viel weniger gesprochen. Und ehrlicherweise bin ich mir fast sicher, dass das einfach im Kontrast zu Erik ten Hag so war, weil da eben offenbar die Probleme lagen. Denn als ten Hag damals kam, ist ja auch noch gar nicht so lange her, da waren die ganzen, da ging es eigentlich eher darum, wird er jetzt die Idee von Xabi Alonso weiterführen, wie sieht sein Fußball aus? Und das ist halt auch interessant, wie so die Perspektive auf den Trainer davon geprägt wird, in welches Umfeld er reinkommt. Und taktisch hat er durchaus auch wirklich sehr interessante Dinge mit Dänemark gemacht. Da wiederum kann man sich das England-Spiel sehr gut angucken. Die haben, also es war relativ strukturkonservativ, aber da mit einem hohen Risiko im Spiel gegen den Ball und haben da auch England vor riesige Probleme gestellt. Es gab so ein riesiges Loch, in das England da nie reinspielen konnte, weil Dänemark sie immer rausgepresst hat. Geht jetzt aber vielleicht ein bisschen zu weit ins Detail. Wie Hjulmand sein wird als Trainer, sowohl taktisch als auch menschlich, das müssen wir jetzt bewerten. Da muss man auch ein bisschen cool bleiben und da jetzt mal abwarten. Denn in der Regel hat man ja mehrere Spiele und ein paar Monate Zeit, einen Trainer zu beobachten. Bei Erik ten Hag hatten wir die Zeit allerdings nicht. Warum? Was ist Ihnen denn letztlich zum Verhängnis geworden, deiner Meinung nach?
Sein interner Umgang. So würde ich es von außen interpretieren. Also letztendlich gab es ja also feuerst einen Trainer nicht nach drei Spielen, aus denen du dann einen Unentschieden holst und im Pokal weiterkommst. Dafür war auch ehrlicherweise taktisch jedes Mal, sowohl aus der Kabine als auch im jeweils nächsten Spiel, schon zu erkennen, dass die Fehler aufgearbeitet wurden und verbessert wurden. Aber scheinbar ist intern irgendwas vorgefallen, dass man gemerkt hat, okay, hier in den paar Wochen, die du da bist, das funktioniert menschlich nicht. Und dann ist es sehr, sehr mutig, aber aus meiner Sicht auch richtig, diese Entscheidung quasi wieder zu revidieren, zu sagen, nee, hier lagen wir falsch, wissen wir jetzt. Wir versuchen das nicht noch irgendwie künstlich ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre als richtige Entscheidung zu verkaufen oder hoffen auch auf eine Besserung, wenn wir von Anfang an wissen, dass es nichts wird. Mhm. Und das ist eine mutige Entscheidung, die ich zumindest so noch nirgendwo mitbekommen habe, dass man die so, so schnell trifft und dann natürlich hoffentlich damit richtig liegt. Aber das weiß man auch erst im Nachhinein. Nur wenn man vorher weiß, also zum Zeitpunkt vor drei Wochen, Ten Hag ist es nicht, dann muss er leider gehen und dann müssen wir uns den Fehler eingestehen. Und wie gesagt, das finde ich sehr mutig.
Also Björn Andersen wurde mal nach der Aufstiegssaison noch vor der Saison entlassen und dann Thomas Tuchel an seiner Stelle eingesetzt. Aber es war auf jeden Fall bemerkenswert und fast beispiellos in der Bundesliga-Geschichte. Kannst du dich noch erinnern, wann das losging, dass man gehört hat, es soll eben im Umgang mit den Spielern da durchaus Konflikte geben?
Eine Woche vorher, vor der Entlassung, also Anfang der Woche vor dem Bremen-Spiel, habe ich es zumindest zum ersten Mal mitbekommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell tatsächlich dann zu einer Entlassung führt. Weil wie gesagt, rein aus Ergebnissicht machst du es nicht. Also eine Woche vorher ungefähr. Aber es wird vermutlich auch schon vorher der Fall gewesen sein. Also da kam das dann nach und nach raus. Das gefällt mir grundsätzlich an Leverkusen, dass da viele Sachen lange intern bleiben können. Ich vermute entsprechend, es gab schon 3, 4, 5 Wochen vorher, vielleicht schon im Trainingslager in Brasilien, die ersten Indizien dafür, dass er mit manchen Spielern oder vielleicht auch grundsätzlich im Umgang innerhalb des Vereins einfach nicht der Typ ist, den man braucht. Dass er dann auch dafür gesorgt hat, zumindest teilweise mit seinem Auftreten, dass der ein oder andere Spieler noch zusätzlich den Verein verlassen hat.
Weil das finde ich nämlich in dem Fall tatsächlich einen interessanten Punkt. Also ich hatte auch die Beobachtung gemacht, dass am Dienstag vor dem Werder-Spiel, da ging das los und da ging das mit einer irren Lautstärke los. Also und ich habe das damals auch im Rasenfunk angesprochen, dass ich es zumindest erwähnenswert finde, dass das vor allem von einem Medium kam und von einem Autor beim Medium. Und ich will damit überhaupt nichts gegen das Medium, den Kicker und gegen den Autor Stefan von Nox sagen. Ich will es einfach nur erwähnen, weil das eben untypisch ist, dass es aus einer Richtung kommt. Und es ist ja auch interessant, es gab schon einiges an Misstönen, auch in der öffentlichen Kommunikation von ihm, rund um die Brasilienreise, rund um die Forderung nach mehr Spielern. Also da gab es schon mehrmals Anlass, wo man sagen hätte können, boah, der tritt aber ganz schön offensiv nach außen auf. Und wie finden das eigentlich Caro und Rolfes, die ja dann fast schon von ihm so zum Einkaufen weggeschickt werden? Bringt man mir nochmal 4 bis 5 Spieler, die brauche ich mindestens. Aber da blieb das alles noch eher ruhig und dann kippte das an einem Punkt. Du hast jetzt gesagt, bei Leverkusen kommen viele Dinge nicht nach außen. Wie interpretierst du? Ja, wie interpretierst du es denn, dass es dann auf einmal so viel war und dass man dann ganz viele Dinge mitbekommen hat, von denen man sonst eigentlich nie etwas erfährt? Also was wird in der Kabine gesagt, kurz bevor es aufs Spielfeld geht? Offenbar vor dem Spiel gegen Hoffenheim, angeblich nicht so viel und das hätte die Leute irritiert. Was wird angepasst in der Halbzeit? Was wird in den letzten Besprechungen, bei den letzten taktischen Besprechungen, was wird da gesagt? Ist das nicht auch ein bisschen kritisch zu sehen, dass da dann so ein Narrativ so holterdiepolter gefüttert wird und damit ja dann auch letztlich wir bei einer Situation rauskommen, wie du ja auch, wo ich auch zustimmen würde, wo ich sagen würde, na, es scheint so krass gewesen zu sein, dass man lieber eben diesen Fehler akzeptiert und rückgängig macht. Aber die Perspektive von Erik ten Hag, die wird ja eigentlich nirgendwo wiedergegeben. Und ganz offensichtlich, wir haben es bei Instagram gelesen, hat er eine andere Sicht darauf.
Das ist ja meistens so, dass derjenige, der da rausgeworfen wird, eine etwas andere Sicht auf die Dinge hat. Aber er ist letztendlich nicht der Verantwortliche für den Verein Bayer Leverkusen und den sportlichen Erfolg im übergeordneten Sinne, sondern das sind Caro und Rolfes und die treffen die Entscheidungen. Also haben sie offensichtlich eine andere Sichtweise. Die beiden haben vorher miterlebt, wie Xabi Alonso gearbeitet hat und wie er als Charakter war, haben miterlebt, wie er Ten Hag dann ist, gemerkt, nee, ich glaube, das wird hier nichts oder wir glauben, das wird hier nichts und wie gesagt, diese Entscheidung revidiert. Warum dieses Narrativ dann so extrem kam, kann ich jetzt nur spekulieren. Ich weiß nicht, glaube aber auch nicht, dass Simon Rolfes und Fernando Caro dieses Narrativ gefüttert haben. Das fände ich ein bisschen hinterlistig und so schätze ich sie eigentlich nicht ein. vielleicht der eine oder andere Spieler, der dann doch ein bisschen Unmut hat und vielleicht mit seiner Familie, seinen Beratern irgendwie darüber redet und dann die Berater versuchen, da irgendwie was zu lancieren, weil sie merken, mein Spieler steht ein bisschen auf dem Abstellgleis oder das könnte hier in eine falsche Richtung gehen. Also ich glaube, ich nenne es jetzt mal kleinere Kräfte, die da so ein bisschen wirken, aber die nichts Größeres zu verantworten haben.
Ich wollte jetzt auch nicht in die Richtung gehen, hier einen Maulwurf zu suchen oder sowas. Das sind dann doch eher Boulevardthemen. Aber ich wollte diesen Punkt nochmal rausarbeiten, dass ich es wirklich interessant finde, wie schnell sich dieses Narrativ so gedreht hat, dass wir alle im Nachhinein als Bewertung haben, eigentlich ganz schön mutig von Leverkusen, sich diesen Fehler einzugestehen. Und dass alle auch so übernommen haben, dass es ein Fehler ist. Man könnte ja auch die Spieler zum Beispiel mehr in die Verantwortung nehmen. Also als Beispiel, wenn eben einer der Vorwürfe offenbar war, dass er vor dem Hoffenheim-Spiel nicht nochmal die flammende Ansprache hält, wo er die alle anzündet und ihnen sagt, jetzt geht ihr da raus und haut sie um, was ja ganz offensichtlich Xabi Alonso, so wie viele andere Trainer auch gemacht hat, dann kann ich das verstehen, wenn das irritiert, wenn das fehlt. Man kann doch aber auch die These vertreten, also Entschuldigung, soll der 50 solche Ansprachen halten im Jahr? Das ist ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Das Team hat auch noch geführt sehr früh. Also können wir nicht von den Fußballspielern erwarten, dass sie es schaffen, selber sich so zu motivieren und heiß zu machen, dass sie nicht nochmal vom Trainer angezündet werden müssen?
Ich glaube, diese Szene wird es nicht gewesen sein. Auch wenn das vielleicht dann irgendwo stand. Ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube, an der Szene wird es jetzt nicht gescheitert sein, dass der Trainer bleibt oder nicht, sondern wie gesagt, ich vermute irgendwie im täglichen Umgang mit den Spielern, mit den Verantwortlichen da. Ich kann es leider nicht genau beantworten. Ich würde dir hier gerne weiterhelfen und allen Zuhörern was erzählen können, aber ich kann da nur spekulieren und ich vermute, es wird am täglichen Umgang gelegen haben. Und vielleicht war das größte Beispiel in Anführungsstrichen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das gewesen sein wird.
Also es gab natürlich auch das, was er öffentlich gesagt hat, was auch Richtung Rolfes und Caro ging. Ich glaube, das kann man durchaus als zumindest erstes Indiz sehen, dass da nicht intern kommuniziert wurde, sondern er hat eben über die Öffentlichkeit noch Neuverpflichtungen gefordert. Er hat sich über ein Trainingsspiel gegen, was war es, die Rio de Flamenco?
Fluminense, U21, ja.
Da hat er sich beschwert, dass er aber wohl selber so angesetzt hat. Also da gab es auf jeden Fall Punkte, wo man verstehen könnte, dass Rolfes und Caro und noch einige andere, ich meine, Thomas Eichin kann man da ja zum Beispiel auch mit reinnehmen, vielleicht zumindest irritiert waren, dass auf einmal auf diese Art und Weise kommuniziert wird, während man von einem Trainer kam, der eigentlich im Grunde immer gesagt hat, boah, ich sag dazu jetzt erstmal gar nichts. Ich weiß ich nicht, das ist kein Thema. Xabi Alonso hat sich da ehrlicherweise manchmal auch hinter der Sprachbarriere versteckt. Er hat mit vielen Worten sehr, sehr, sehr wenig gesagt. Das könnte ich verstehen, dass das quasi ein Wandel in der Kommunikationsphilosophie war und das kann man auch dann definitiv auch kritisieren. Aber ich frage mich, ob bei Leverkusen die Spieler nicht jetzt schon eine geraume Zeit zu früh aus der Verantwortung gelassen werden. Denn manche Dinge, die bei Leverkusen nicht funktioniert haben, wo jetzt allerdings auch nur wenige Spiele von übrig sind, das gebe ich auch zu, aber die haben doch in der letzten Saison schon begonnen. Also auch unter dem wirklich nachweislich sehr guten Trainer Xabi Alonso hat man doch gegen Bielefeld ein absolut fürchterliches Spiel gebracht und so wirklich besser wurde es im Grunde ab dem 0:3 in München nicht mehr und diese Saison ist ausgetrudelt auf einem extrem hohen Niveau, zweitbester Punkteschnitt der Geschichte Leverkusens, also deswegen, es ist Kritik auf sehr hohem Niveau, aber haben wir nicht schon in der letzten Saison Tendenzen gesehen, dass da etwas bei Leverkusen auseinanderfällt, ist zu viel, aber dass man quasi an diesen hohen Standard der Invincibles-Saison, an den nicht mehr heranreicht und dass das vielleicht dann nicht nur mit dem Trainer zu tun hat.
Perfekt beobachtet und zusammengefasst, dass es wirklich nach dem 0:3 gegen Bayern so war und dass man es im Rückspiel nicht mehr fixen konnte ohne Wirtz, weil genau die Beobachtungen habe ich auch gemacht und natürlich war ich traurig, dass Xabi geht, es war aber irgendwie klar und war dann auch, okay, jetzt kann hier mal ein neues Feuer entfacht werden, weil offensichtlich schafft er es ja auch nicht, die Probleme zu lösen, die dann dafür sorgen, dass wir, das war dann die Krönung, gegen Bielefeld verlieren, aber ja auch gegen Bochum, Bremen, Kiel Punkte liegen lassen nach Führung. Also genau dieses Muster, was sich jetzt auch dann unter Ten Hag 3:3 gegen Bremen und 1:1 gegen Gladbach, auch wenn das mit Abstrichen zu werten ist, Also letztendlich, dieses Muster zieht sich jetzt durch drei Trainer, die es bislang nicht geschafft haben. Schürmann hatte noch keine Zeit dafür. Ten Hag war offensichtlich nicht der Richtige. Aber ja, ich stimme dir absolut zu. Das ist ein Muster, was wir jetzt schon länger sehen, seit mindestens 6-7 Monaten. Und entsprechend, ja, das wird eine Aufgabe sein, das zu lösen. Und ich glaube, Schürmann kann das schaffen, aber Ten Hag, wie gesagt, daran wird er nicht gemessen worden sein, dass er das nicht fixen konnte, sondern das wird irgendwas anderes gewesen sein. Und
ja,
zu deiner eigentlichen Frage, ob man die Spieler jetzt zu früh aus der Verantwortung nimmt, nein, glaube ich nicht, weil das nicht die Begründung ist. Man sagt ja nicht, okay, wir haben jetzt hier ewig schon keinen sportlichen Erfolg mehr und deswegen entlassen wir den Trainer, sondern es wird irgendwas Internes gewesen sein, was in der Kommunikation liegt, was nichts mit dem Sportlichen zu tun hat. Und damit gibst du den Spielern ja auch keine Ausrede, sondern im Gegenteil, du nimmst sie ihnen, wenn schon früh klar ist, okay, die wenigsten kommen hier vielleicht mit ihm klar. Wie gesagt, Spekulation. Aber wenn das der Fall wäre, dann nimmst du ihnen sehr, sehr früh diese Ausrede, ja, okay, also am neuen Trainer, da könnt ihr euch jetzt nicht beschweren, weil wir haben jetzt einen geholt, der in der Kommunikation dann möglicherweise wieder recht ähnlich zu Xabi ist, möglicherweise in der Kommunikation und Empathie sogar besser als er, insbesondere mit den Spielern, die vielleicht nicht so viel spielen, und dann dadurch diese Ausrede wegnehmen und im Gegenteil wieder neue Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
Das bringt mich nochmal zurück in den Sommer, weil jetzt sind es ja auch viele neue Spieler, und warum sollten wir denen die Verantwortung nehmen für irgendwas, was in der letzten Rückrunde passiert ist? Weil eben viele Stützen gegangen sind, also Wirtz, Frimpong, Kosunu, Xhaka, Radetzky, Tah. Habe ich sie alle, die großen Namen? Ich glaube schon.
Hinkapje.
Ja, stimmt, genau. Der steht hier noch nicht drin, weil das so spät passiert ist, aber wir alle wussten schon, dass es wahrscheinlich passiert. Also man hat ja selten ein Team so auseinanderfallen sehen. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, als Bayern den KSC mal leer gekauft hat, aber das war ein komplett anderes Level Anfang der 90er. Ich habe selten erlebt, dass eine Fanbase damit so ja fast schon humorvoll umgeht. Ich hatte den Eindruck, bei den Leverkusen-Fans, die ich kenne, da würden irgendwelche lustigen Memes dann über Xhaka verschickt. Und also dass das wirklich fast mit so einer Gelassenheit angenommen wurde. War das bei dir auch der Fall? Und wie erklärst du es dir denn, dass so viele Stammspieler gesagt haben, ja okay, meine Mission ist hier jetzt vorbei?
Ich hätte es gern gesehen, ich habe es auch in einem anderen Podcast erwähnt, dass Xabi Alonso zusammen mit Flo Wirtz eine Ära aufbaut in Leverkusen, also wirklich eine, die über mehrere Jahre geht. Kannst aber auch absolut verstehen für beide individuellen Karrieren, dass sie den nächsten Schritt gemacht haben. Und mal anders betrachtet, jeder andere Überraschungsmeister der Top 5 Ligen aus den letzten Jahrzehnten wäre doch schon in der Saison direkt nach der Meisterschaft leer gekauft worden. Oder hätte mindestens 2 bis 3 extreme Leistungsträger verloren. Also ein Wirtz wäre letzte Saison nicht mehr da gewesen. Xhaka vielleicht, weil er nicht mehr der Jüngste ist. Grimaldo, Frimpong. Also es gab schon einige, wo man auch gedacht hätte, ja gut, also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie direkt nach der Meisterschaft gehen. Und entsprechend hat sich das dann einfach nur in eine Transferphase verlagert. Das, was es eigentlich in 2 Transferphasen beziehungsweise mit dem Winter in 3 gegeben hätte. Und das kam dann alles zusammen diesen Sommer. Aber extrem überrascht hat es mich dann, also ja, in dem absoluten Ausmaß schon, wenn man die Anzahl der Spieler durchgeht. Aber dass da ein Wirtz geht, in Capio, dass die großen Namen da irgendwann weg sind, das war klar. Und dann, wie gesagt, einfach nur alles auf eine Transferperiode gebündelt. Dann ist ja einfach nur die Frage, okay, was machst du draus? Sagst du jetzt, ja, schön, jetzt haben wir die 150 Millionen hier liegen, führen das an die Bayer AG ab am Ende des Geschäftsjahres und dann sind wir hier alle zufrieden. Und das ist ja zum Glück nicht der Anspruch, sondern man sagt, okay, wir wollen hier die nächsten Jungs entwickeln. Genauso wie man es damals, und das waren ja auch schon die gleichen, gemacht hat, als Havertz verkauft wurde und da investiert hat in die Jungs, die später die Meisterschaft geholt haben. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt ist eine ähnliche Transferphase, wenn nicht sogar besser als die von damals. Also zumindest von in der Fülle der Spieler, ja, die gekommen sind und mit dem Potenzial, was sie angeblich alle haben und was man auch schon kurz hat aufblitzen sehen bei manchen, da könnte schon einiges draus werden, ja. Deswegen, also überrascht, wie gesagt, in der Bündelung vielleicht, aber es sind einfach 2 bis 3 Transferphasen in einer.
Aber meinst du, dass Leverkusen irgendwann mal dahin kommen kann, dass es wieder Spieler gibt, die sich so sehr mit diesem Verein identifizieren, dass sie auch mal bleiben? Ich will das jetzt nicht jedem Einzelnen zum Vorwurf machen, der gegangen ist, aber es gab ja zum Beispiel Stefan Kießling. Es hat einen Grund, warum er eine Legende ist, weil er einfach immer geblieben ist, zum Beispiel.
Hatte er die Angebote? Wirklich die ganz großen Angebote? Liverpool, Real Madrid, so wie jetzt Xavi und Wirtz gegangen sind.
Also nein, hat er nicht.
Genau, ja, also ne, das muss man dann auch mal sehen. Ja, Kießling, eine Vereinslegende, war lange bei uns, viele Tore geschossen, Trikot hängt oben, absolut dankbar und ist ein Spieler, mit dem ich mich auch sehr gern selbst auf dem Platz identifiziert habe. Aber man muss ja so ehrlich sein, er war nicht in der Größenordnung Florian Wirtz, selbst Frimpong, Hinkapje, die dann wirklich von den Top 5 Clubs aus der Premier League die Angebote bekommen.
Und was ist mit Xhaka zum Beispiel, der zu Sunderland geht?
Das könnte dann so ein Thema gewesen sein, was ich eben angesprochen habe, dass Ten Hag vielleicht dafür gesorgt hat, dass der ein oder andere dann doch noch geht. Weil zu Beginn der Transferperiode gab es da keine Probleme mit. Dann wurde Andrich zum Kapitän gemacht. Xhaka war vielleicht nicht mehr so gesetzt, wie er sich das gewünscht hätte. Vielleicht hätte er den Umbruch nochmal mitgemacht, vielleicht auch nicht. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, er wollte nicht nochmal einen Umbruch, weil er damals bei Arsenal schon drunter gelitten hat. Dazu muss man auch sehen, Sunderland ist im Gesamtkontext vor allem für ihn ein interessantes Projekt. So wie ich es mitbekommen habe, da steht ein Schweizer Unternehmer hinter. Das heißt, auch da ist eine gewisse Heimatverbundenheit mit da. Und er kann sich da dann mit dem Projekt nochmal größer vielleicht identifizieren als mit dem Projekt Ten Hag in Leverkusen. Na, und das ist, glaube ich, ein Spieler, den ich auf Ten Hag schieben würde. Ja.
Und ist das für dich ein Thema, dass man es offensichtlich nicht schafft, eine hohe Identifikation mit dem Verein herzustellen? Also ich will jetzt gar nicht die Plastikclub-Debatte damit führen, weil das ist Quatsch, weil es gibt genügend Leute, die Leverkusen so lieben, wie ganz viele andere Vereine ihren Verein lieben. Und es gibt ja auch einzelne Spieler, aber eben gar nicht mehr so viele, die auch schon lange Jahre bei Leverkusen sind. Und das fehlt jetzt ja eigentlich komplett. Und wenn wir irgendwas in der Vergangenheit gelernt haben, war es, also Spieler kommen und gehen. Und manchmal gehen auch mal 15 Spieler und es kommen 16 Spieler in so besonderen Transferperioden wie in dieser. Was aber bleibt, sind die Fans. Und die brauchen ja schon hin und wieder zumindest mal so 2, 3 Stützen, bei denen man weiß, die sind immer da. Und die werden jetzt auch nicht sofort, wenn Sunderland und ein Schweizer Investor oder wer auch immer sich meldet, sagen, sie gehen, weil sie sagen, ich bin ja hier aus einem Grund.
Patrick Schick, die Vertragsverlängerung dann tatsächlich in dieser Phase, in der es vielleicht für manche Fans schwer war, und der dann vermutlich auch, wenn alles nach Plan läuft, bis an sein Karriereende bleiben wird oder zumindest bis seine Prime in Anführungsstrichen vorbei ist, vielleicht nochmal irgendwie Heimat danach. Grimaldo ist immer noch da. Tapsoba ist jetzt auch schon, also Tapsoba, Palacios und Schick sind mit am längsten da. Und das sind ja schon dann Spieler, ne, das kommt einem jetzt vielleicht nicht so vor, aber das sind dann schon 4,5, 5 Jahre und gewisse Identifikationsfiguren. Leider ist Palacios viel zu häufig verletzt, um das tatsächlich auch sein zu können, aber grundsätzlich wäre das ja auch ein Spieler, der auf dem Platz mit Leistung vorangehen kann, mit seiner Spielweise tatsächlich auch die Fans anzündet. Wie gesagt, leider zu häufig verletzt. Tapsoba hat ja gesagt, möchte jetzt eigentlich in diese Anführerrolle schlüpfen, dass er tatsächlich dann auch aus dem Schatten von Tah hervortreten kann, der nicht mehr da ist. Und auch der war ja 10 Jahre da. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und dass er dann vielleicht nochmal, okay, Bayern tut jetzt ein bisschen weh, ihn in dem Trikot zu sehen. Und ich werde ein paar Jahre wahrscheinlich kein Fan von ihm sein, aber trotzdem für immer dankbar für das, was er für den Verein geleistet hat. Und das sind ja dann schon Vereinzelspieler, die schon sehr, sehr lange da sind, da waren und diese Identifikationsfiguren auch verkörpert haben. Und entsprechend, ja, das wird jetzt wieder was sein, was man aufbauen muss. Glaube aber auch, dass es da genug Persönlichkeiten gibt, die das komplett ausfüllen können.
Wie stehen denn die Chancen, dass mal jemand aus der Jugend kommt und man den nicht vorher von Köln eingekauft hat? Also Wirtz lasse ich jetzt nicht gelten.
Das verstehe ich, ja. Die verleihen wir ja ganz gerne nach Bochum scheinbar. ich weiß es noch nicht. Also Harvey Horst ist ein ganz gutes Talent, Innenverteidiger, der ja auch dann in der Vorbereitung schon ein paar Minuten gesehen hat. Calbreath hat auch schon seine Einsätze bekommen, direkt gegen Fluminense das 1-5 gemacht. Ansonsten, ja, es war das einzige Tor. Also kann man schon auch erwähnen.
Nee, ich meinte das jetzt auch gar nicht auf spezielle Spieler bezogen, auch wenn es natürlich schön ist, hier schon mal ein paar Tipps zu bekommen, von wem man dann sagen kann, ich wusste schon immer, dass der es mal bei Leverkusen schafft. Mhm. Aber ist das nicht eigentlich ein Problem, dass Leverkusen trotz aller Bemühungen und ja auch, man steckt ja auch durchaus Geld rein in NLZ und so weiter, da schon einfach viel zu lange niemanden mehr wirklich in den Profifußball reingebracht hat, vor allem in Leverkusen selbst?
Ja, Havertz dürfte der Letzte gewesen sein. Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Letztendlich kommt dazu, man fährt eine etwas andere Strategie als andere Vereine in der Jugendarbeit fahren, andere NLZ-Clubs. Man fängt schon an, ab der U15 die Hälfte ungefähr abzusägen, weil wir keine U16 haben. Das heißt, die gehen dann direkt in die U17 und müssen sich da durchsetzen. Das heißt, da fällt schon mal die Hälfte der Spieler jedes Jahr raus, die potenziell bei anderen Vereinen eine längere Chance bekommen. Und wir haben keine U23, U21. Das heißt, auch da fallen dann wieder Spieler raus nach der U19, die keine Chance bekommen. Ich meine, im normalen Verein wären das dann jedes Jahr 5 bis 6 Spieler, die hochgehen in die U21, U23. Und bei uns sind es dann vielleicht 1 bis 2, die wir potenziell dann auch noch verleihen in die zweite Liga. Das heißt, wo es relativ schwierig wird, für die sich lange für Leverkusen zu zeigen. Sondern entweder die schaffen direkt den großen Sprung wie Kai Havertz oder eben nicht. Und wenn man diese Strategie fährt, kann man vielleicht nicht so viele Identifikationsfiguren erwarten, wie es vielleicht in anderen Vereinen der Fall ist. Gleichzeitig wird das aber schon auch ziemlich gut aufgefangen mit den Jungs, die man dann in jungem Alter holt. Axel Tappé, Belossian, also alles Jungs, die man unter 20 Jahren holt und teilweise noch in der eigenen U19 aufbauen möchte. Natali. Und entsprechend, wie gesagt, das ist einfach eine etwas andere Strategie. Ja, man steckt da viele Ressourcen rein, aber
ich meine,
muss nicht so viele eigene Identifikationsfiguren vielleicht erwarten, auch weil die Bündelung an Konkurrenz in der Region sehr, sehr groß ist.
Das stimmt natürlich. Jetzt ist aber halt Havertz auch schon, also das war zur Saison 2016-17, dass der damals aus der Jugend kam. Lass es mich mal von der anderen Perspektive aus versuchen, meinen Punkt zu machen. Warum glaubst du denn, dass die jungen Spieler, die jetzt gekommen sind, warum sind die zu Leverkusen gekommen?
Also zumindest die Perspektive auf eine Vereins-DNA, wie ich sie skizziert habe, dass sie das gesehen haben, was Xabi da in den letzten Jahren aufgebaut hat und so ein bisschen die Hoffnung haben, dass sie die nächste Ära prägen könnten, auch wenn die letzte jetzt ziemlich kurz war.
Müssten sie da nicht eigentlich zu Xabi Alonso nach Real eher wollen?
Ja, aber holt Real solche Spieler jetzt?
Ja, klar, tun sie nicht, aber okay, also, ja, verstehe ich.
Du musst ja in dem Karriereplan, vor allem als junger Spieler, okay, Leverkusen, ja, wird noch der Zwischenschritt sein, wird vielleicht aber dann auch, die Frage hast du ja auch gestellt, irgendwann nicht mehr dieser Zwischenschritt sein. Aber das ist ja keine Entwicklung, die du innerhalb von 3, 4, 5 Jahren gehst, sondern das ist etwas, was mindestens mal ein Jahrzehnt dauert, bis du von dem Verein, der ausbildet, zu einem Verein werden kannst, der die Spieler auch länger behalten kann. Und warum die jungen Spieler kommen, wie gesagt, ich glaube, sie sehen diese Perspektive, okay, wir können hier tatsächlich was aufbauen, auf der Basis, die schon gelegt wurde. Wir können uns selber dabei weiterentwickeln, also eine gesunde Kombination aus, wir finden ein solides Grundgerüst vor, und damit meine ich vor allem das, was Rolfes und Caro, wie gesagt, ich nenne es Vereins-DNA, als das implementiert haben und gleichzeitig aber, dass sie selbst da ihre Rolle finden können und ihre eigenen Potenziale ausweiten können. Mhm. Und das ist natürlich vor allem für junge Spieler, die wollen Spielzeit sehen, gleichzeitig aber Spielzeit auf hohem Niveau, also Bundesliga mit Meisterschaftskampf, Champions League, und jeder hat da vor allem jetzt bei so einem großen Umbruch ja eine extrem faire Chance reinzurutschen.
Und das wären nämlich ehrlicherweise auch meine Argumente gewesen. Also ein Teil von mir möchte dran glauben, dass sich junge Spieler hinsetzen und sagen, diese Vereins-DNA, Mensch, die spricht mich richtig an. Vielleicht bin ich da der Nächste einer Invincible-Generation. Ich würde aber vermuten, die Argumente sind Champions League, Einsatzzeit und hintendran auch noch ein bisschen Geld. Das sind wahrscheinlich die drei Argumente. Und jetzt kommen wir dann nämlich zu dem Punkt, welche Rolle spielt dann eben Jugendarbeit? Das funktioniert ganz wunderbar, wenn du alles drei bieten kannst. Champions League, Einsatzzeit und auch ein bisschen Geld. Wenn aber schon eins von den dreien bröckelt, aus welchen Gründen auch immer, und das kann auch relativ schnell mal passieren, dann sind solche Spieler logischerweise schneller auch mal weg. Und ich glaube, das wäre eben das, was man hätte, wenn man jemanden aus der eigenen Jugend mal wieder hochziehen würde, wenn man auch anderen Spielern in der eigenen Jugend zeigt, hey, schaut mal, es gibt andere Beispiele als 2016, 17 Kai Havertz, weil das eben Spieler sind, die haben ihr Umfeld rund um Leverkusen herum, die kennen diesen Verein schon lange und für die ist das vielleicht auch schon, vielleicht wäre für die sogar mal ein Jahr Europa League, so schlimm es vielleicht für manche andere wäre, vielleicht auch mal in Ordnung. Und ich glaube, das ist ein Trumpf, den hast du mit Jugendspielern in einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit als mit Spielern, die du eben einsammelst, wenn du Champions League spielst. Deswegen verstehe ich, warum Leverkusen diesen Weg geht und offensichtlich kriegt man es ja nicht hin mit der eigenen Jugendarbeit, ist auch nicht ganz so einfach, aber man kriegt es nicht hin und deswegen ist es aber auch ein riskanterer Weg, weil eben, wenn zum Beispiel die Champions League Qualifikation mal ein oder sogar zwei Jahre in Folge nicht klappen sollte, dann weiß ich nicht, ob so jemand wie Tapé, der wird dann Angebote bekommen von anderen Champions League Teilnehmern. Und dann finde ich das auch, ich will da jetzt auch nicht irgendwie sagen, die doofen Spieler, die sich nicht identifizieren mit den Vereinen. Ja, meine Güte, der will halt Champions League spielen. Das würde man ja auch verstehen, dass so jemand dann wechselt. Und das ist so ein bisschen mein Gedanke, weshalb ich auch nach der Jugendarbeit gefragt habe, dass ich den Eindruck habe, was Leverkusen macht, das folgt einem Plan und das ist auch sehr erfolgreich und vermutlich wird es auch in der näheren Zukunft wieder Erfolge geben. Es ist aber nicht komplett ohne Risiko. Nur eben kein finanzielles Risiko, weil das hast du mit Bayer im Hintergrund sowieso nicht. Also du wirst ja belohnt fürs Geld ausgeben, weil du es nicht abführen musst.
Welchen internationalen Wettbewerb haben wir in der Meisterschaftssaison gespielt?
Ja, aber da sind ja die Leute nicht deshalb gekommen, oder? Da sind doch die Leute wegen Xabi Alonso gekommen.
Aber dein Argument war aber, okay, die Spieler gehen dann wieder, wenn es ein Jahr mal nicht Champions League wird. Mhm. Die sind alle geblieben. Palacios, Wirtz, die waren Frimpong, die sind alle da geblieben, obwohl sie vielleicht auch da schon hätten den nächsten Schritt gehen können. Und
ja, aber ja nicht vor der Meisterschaftsmannschaft. Da sind doch alle, also so. Da meinst du, Wirtz? Ja, okay, aber Florian Wirtz ist, glaube ich, Florian Wirtz ist doch genau das Gegenbeispiel auch. Der kommt aus der Region. Er kommt jetzt nicht aus dem Leverkusener Nachwuchs, das ist natürlich Quatsch. Mhm. Aber allein wie oft seine Familie eine Rolle gespielt hat bei dem Wechsel, da muss ich jetzt nicht mal irgendwelchen Boulevard zitieren, um zu wissen, na, der hat sich schon einfach sehr, sehr genau überlegt, in welches Umfeld er rein möchte. Und das ist doch genau das Gegenbeispiel eigentlich. Vielleicht wäre Wirtz, wenn er quasi ein französischer Wirtz gewesen wäre, mit 16 gekommen wäre, vielleicht wäre der dann weggegangen, weil er vielleicht nicht Xabi Alonso so vertraut hätte.
Dafür gibt es aber genug andere Spieler, die auch eine Menge Potenzial hatten, was sie vorher schon gezeigt haben, die sicherlich irgendwo hätten Champions League spielen können, die in der Saison dennoch geblieben sind, mag teilweise an Xabi gelegen haben, stimme ich dir zu, aber die auch gesagt haben, okay, das eine Jahr Europa League, das nehmen wir jetzt mit und werden zufällig noch nebenbei Meister. Und entsprechend, ich sehe das nicht ganz so kritisch, dass die Spieler direkt abhauen, wenn es ein Jahr mal nicht Champions League wird. Und ja. Glaube, dass das gar nicht zwangsweise was mit der Vereinsidentifikation im Kontext, ich komme aus der eigenen Jugend, zu tun haben muss. Also ich glaube, man kann sich auch extrem als Spieler mit einem Verein identifizieren, wenn man nicht von da kommt, sondern vor allem, wenn man ein bisschen das Gefühl hat, hey, das ist hier ein Projekt, was ich mit aufgebaut habe und genau die Chance haben die ganzen jungen Spieler jetzt.
Das und definitiv. Auch,
hey, die haben an mich geglaubt, als es vielleicht kein anderer gemacht hat. Und haben mich schon geholt und mir Einsatzzeiten mit 17, 18, 19 gegeben, wo ich woanders vielleicht 95% auf der Bank gesessen hätte. Also ich glaube, da spielen ganz, ganz viele softe Faktoren auch mit rein, die dann bei einer Entscheidung, wir spielen jetzt ein Jahr nicht international, bleibe ich, gehe ich, eine Rolle spielen können.
Das ist natürlich völlig richtig und es sind auch die Kleinigkeiten. Also ich schere jetzt hier gerade alle jungen Spieler und alle Transfers über einen Kamm. Dabei hat jeder von denen nicht nur eine eigene Persönlichkeit, sondern ja auch eine eigene Situation. Und da muss man wirklich nicht viele Sportlerbiografien gelesen haben, um zu wissen, manchmal hängt es einfach nur davon ab, wer spielt auf deiner Position sonst und bleibt der fit, ist der verletzt, woher kommt der, wie viel verdient der, welchen Berater hat er und so weiter. Und so fort. Aber wir haben jetzt quasi indirekt immer mal schon wieder über Rolfes und Caro gesprochen. Und die sind ja die Konstanten. Die bleiben ja. Die identifizieren sich ja ganz offensichtlich auch mit allem, was Leverkusen macht. Wenn wir mal mit Rolfes anfangen und dem, was er bei Leverkusen geschaffen hat. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich noch den Witz gemacht. Ja, 19-jähriger schneller Außenbahnstürmer. Klar, dass Leverkusen den kauft, weil das war das etwas verkürzt gesagt. Hauptprofil zumindest der Neuzugänge. Manchmal schien es sogar das einzige Profil zu sein. Sei schnell und jung und auf den Außen. Was hat denn Simon Rolfes in den letzten Jahren verändert? Denn aus Zufall ist ja der Erfolg nicht gekommen.
Ja, er hat wirklich aus dem Geld, was wir damals für unter anderem Kai Havertz bekommen haben, hat er eine strategische Planung umsetzen können. Und fährt die jetzt weiter. Also das ist es kurz zusammengefasst. Letztendlich war es tatsächlich, okay, ich habe einen Plan, brauche aber einmal einen großen Cash-Out, um diesen Plan fahren zu können, um dann auch nicht nur vereinzelt hier und da mal was kaufen zu können, sondern tatsächlich Positionen doppelt besetzen zu können mit vielen Potenzialspielern, wo es dann reicht, wenn sich der ein oder andere durchsetzt und tatsächlich auf dieses Niveau dann kommt, dass es dann letztendlich diese Fülle war, die sich da durchgesetzt hat, die das Potenzial schon sehr, sehr ordentlich in kürzerer Zeit ausgereift hat, war vielleicht so nicht zu erwarten, aber spricht dafür, dass er es auch geschafft hat, nicht nur vernünftige Fußballspieler zu holen, sondern auch vernünftige Charaktere, die das Ganze wirklich möglich gemacht haben, daraus ein Team zu formen. Und das ist die große Umstellung, dass man, glaube ich, sehr, sehr viel inzwischen auf Charakter achtet. Und deswegen war es dann auch nur konsequent, Ten Hag rauszuschmeißen, wenn man der Meinung ist, okay, das ist nicht der Charakter, den wir hier haben wollen.
Ich finde das interessant. Also klar, Havertz war der große Verkauf, aber man hatte ja schon vorher immer mal wieder Spieler, die man für einiges an Geld hat gehen lassen. Also Leno und Henrich in der einen Transferperiode, das waren irgendwas 45 Millionen aufwärts. Julian Brandt zum BVB. Klar, dass man dann für Demi bei 32 ausgegeben hat, war da dann vielleicht das Negative, aber das war ja gar nicht Simon Rolfes, sondern da hatten wir ja noch eine andere Struktur. Was würdest du denn sagen, hat sich denn von Rudi Völler hin zu Simon Rolfes verändert?
Wesentlich mehr Scouting-Fokus. Ich glaube, Kim Falkenberg spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle, da dieses ganzheitliche Konzept und nicht nur punktuell zu arbeiten. Also ich glaube, wirklich diese strategische Planung und dann die Möglichkeit zur Umsetzung mit diesen sehr, sehr großen Summen durch Havertz, Bailey, Diaby später. Das dürfte es gewesen sein, ja.
Und Kim Falkenberg ist eben Kadermanager, ist bekannt. Also gerade im Scouting ist es schwierig, verlässliche oder zumindest zitierfähige Informationen zu bekommen. Ist bekannt, ob sich da in den letzten Jahren noch was verändert hat? Setzt man mehr auf Daten? Hat man die Struktur seiner Scouts verändert? Weißt du dazu was?
Da bin ich nicht so im Thema, dass ich dazu was sagen könnte, nein.
Verdammt, und ich weiß nichts, was ich erzählen darf. Mist.
So wie es läuft, würde ich aber schätzen, ja. Also klar, da ist noch ganz, ganz viel Auge mit bei, aber Axel Tappé ist schon so ein Beispiel, wo ich sage, okay, das wirst du jetzt nicht in zwei Spielen bei PSG festgestellt haben, dass der Fußball spielen kann, sondern da musst du, glaube ich, schon sehr, sehr intensiv auch früh dran sein.
Ja.
Und damit du das gezielt machen kannst, brauchst du gewisse Daten, weil du fliegst nicht einfach mal random nach Paris und guckst dir die U17, U19 an, sondern da wird man mit einem klaren Plan vorgehen und wie gesagt, diesen Plan, den werden Rolfes und Falkenberg da in den letzten Jahren ausgerollt haben. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass sich Datenscouting, letztendlich würde ich sogar behaupten, jeder Verein, der von außen betrachtet ein erfolgreiches Scouting hat und Spieler hat, die sich gut entwickeln, wird zunehmend mit Daten gearbeitet haben in den letzten Jahren. Sonst lässt sich das so nicht bewerkstelligen.
Es hängt natürlich auch damit zusammen, was machst du mit den Daten und was einige erfolgreiche Vereine gemacht haben, war, dass sie, weil du musst dich erstmal in dem Datenwust zurechtfinden und es gibt genügend Vereine, die jetzt auch alle sagen, wir arbeiten mit Daten, aber da sitzen halt dann Leute, die können dir nicht mal eine Excel-Tabelle ordentlich anlegen. Du musst dann daraus auch schon was machen. Und was man so hören kann, wenn man mit Leuten spricht, ist, dass dann Spielerprofile erstellt werden, nach denen man sucht und dass man dafür dann bestimmte Daten rausfiltert und vielleicht sich nicht so ablenken lässt, wenn andere Daten noch nicht da sind, weil das ist dann meistens bei 16, 17, 18-Jährigen. Da ist dann auch die Datengrundlage noch nicht so tief, weil du dann oft nur die U-Team-Daten hast und so weiter und so fort. Und da scheint Leverkusen ja auch schon sehr früh dran gewesen zu sein, auch bei vielen Spielern eben schon früh mit 16, 17 den ersten Kontakt gehabt zu haben. Dann kannst du mit 18, 19, 20 den Transfer auch eintüten. Okay, aber Simon Rolfes ist schwer zu bewerten, aber wir sehen natürlich sein öffentliches Auftreten und das ist mit Souverän fast schon untertrieben dargestellt. Also irre, wie er es auch geschafft hat, seine Talking Points rund um die Ten Hag Entlassung zu setzen, in einer Klarheit auch, die man wirklich von vielen anderen vermissen lässt oder bei vielen anderen vermisst. Ein bisschen anders ist es bei Fernando Caro. Bei Fernando Caro hat man den Eindruck, manchmal täten es 10% weniger auch bei so mancher Argumentation, die er fährt. Welche Rolle spielt er denn deiner Meinung nach für Leverkusen und gibt es eigentlich auch kritische Stimmen an dem Selbstbewusstsein, wie er auftritt?
Ich glaube, mit 10% weniger wären wir vielleicht nicht Meister geworden.
Weil hatte das mit Caro zu tun oder mit Alonso?
Also Caro hat schon auch, was die gesamte Philosophie in Leverkusen angeht, glaube ich, einiges verändert. Dass ein anderes Zielbewusstsein da ist. Natürlich hilft es dann, wenn du mit Rolfes jemanden hast, der das auch umsetzen kann und dass du nicht einfach nur dieses Ziel rausplärst. Aber ich glaube, er ist einfach eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und es würde ihm und dem Verein nicht gut tun, wenn er weniger davon haben würde. Jetzt gemessen an dem, was wir inzwischen durch ihn unter anderem auch haben. Das heißt, ja, gerne so weitermachen. Und letztendlich jeder Verein, der es auch nur ansatzweise nach oben geschafft hat oder oben geblieben ist, hatte ja eine starke Persönlichkeit vorne dran, die auch mal nach außen Töne gespuckt hat, in Anführungsstrichen, die vielleicht ein bisschen kritischer auch hätten wahrgenommen werden können, zumindest, oder die polarisiert haben. Uli Hoeneß, Aki Watzke, Fernando Caro reiht sich dann inzwischen da vielleicht auch ein. Und entsprechend, ja, ich glaube, wir brauchten so jemanden. Und er tut der Vereinsphilosophie dann auch mit seinen Tätigkeiten ganz gut, ja. Und auch mit seinem Auftreten nach außen. Weil das dann, was mit Rolf ist jemanden, wie du gerade sagst, der das Ganze extrem professionell, seriös abkanzelt alles. Was ich auch sehr an ihm schätze, dass er nicht nur diesen Fußball-Background hat, aber auch nicht nur die Kompetenz, das Ganze sportlich umzusetzen, sondern dass beides wirklich vereinen kann. Und da hat Caro auf jeden Fall dann einen guten Mann installiert und die beiden im Zusammenspiel, das ist die Kombination, die uns erfolgreich gemacht hat. Und ich glaube, mit auch nur irgendeiner Änderung an den beiden vom Auftreten, von den Aktionen, die sie machen, wäre das vielleicht nicht so ein interessantes Zusammenspiel geworden.
Na, interessant ist es auf jeden Fall. Das muss ich auch sagen. Aber wenn Fernando Caro sich zu 50+1 äußert, dann musst du, wenn du ein bisschen die Finanzkennzahlen kennst und welche Beträge die Bayer AG ausgeglichen hat in den letzten Jahren, das sind allein die Jahre, wo diese Finanzkennzahlen veröffentlicht wurden, da muss man sich dann schon die Ohren zuhalten, dass es da nicht sehr weh tut, wenn er davon spricht, dass die Ausnahmen zu 50+1 ja auch wirklich genug geleistet hätten. Ich will gar nicht die Grundsatzdebatte führen und ich will auch nicht ungerecht sein, weil natürlich ist, also diese Debatte wird auch sehr hitzig geführt. Aber da ist er für mich schon das eine Extrem der Argumentationslinie und ich bin sehr gespannt, was das jetzt bedeutet, dass er auch beim DFL jetzt wirklich einen Posten bekommen hat. Wir haben jetzt gerade erst lesen können, dass das Kartellamt jetzt auch die Konzerne hinzugezogen hat. Das hat zu der Entscheidung, wie man jetzt 50+1 umsetzt. Das hat den Hintergrund, dass ja die Konzerne auch dafür verantwortlich sind, dass sie über Entscheidungen, die einen positiven wie negativen, in dem Fall vor allem negativen Effekt auch haben können auf die AG, müssen sie ja berichten und müssen dementsprechend auch hinzugezogen werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Kartellamt sichert sich damit einfach hardcore ab, dass sie auf die Seite schon mal nicht angreifbar sind. Aber das sind gerade absolut entscheidende Wochen, was 50+1 angeht. Und ob da Fernando Caro da immer den richtigen Ton trifft, um auch den Zweitligavertreter in der DFL-Generalversammlung anzusprechen? Weiß ich ehrlicherweise nicht. Ist für mich eher so ein bisschen LinkedIn-Löwengebrüll.
Mhm. Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, vielleicht ein moderaterer Ton könnte hilfreich sein, um die Gegenstimmen auch beschwichtigen zu können. Vielleicht ist es aber auch so, dass es genau diese extreme, nicht objektive Gegenstimme braucht in dem Gremium, aus seiner Sicht braucht, um die Interessen von Bayer Leverkusen weiterhin vertreten zu können. Und entsprechend, also erwartest du Objektivität von ihm, wenn er über 50+1 reden muss und das,
was... Ich will auch nicht, dass der Sicherheitschef ihn zurückhält, wenn er den Schiedsrichter beleidigen will. Das möchte ich eigentlich dann auch noch sehen, nach einem 3:1 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Also der Uli Hoeneß-Vergleich, er ist noch nicht angebracht, aber er ist nicht falsch. Also er ist nicht komplett schief tatsächlich. Aber ich erlebe dich jetzt, Hubi, als unheimlich in dir ruhend, sehr, sehr, sehr Leverkusen-freundlich, aber das soll ja bitte auch so sein, wenn du Fan dieses Vereins bist. Wie blickst du denn dann auf das, was insgesamt gerade im Umfeld passiert? Also in Kopenhagen jetzt, Champions League-Gästeblock, wie früher, nicht ganz ausverkauft, aber dafür haben die alten Leute, die sich da immer getroffen haben, die hatten die beste Zeit, weil sie gesagt haben, ah, endlich, es ist alles wieder wie früher und so ein bisschen der Hype ist auch schon wieder verflogen. Geht's dir denn ähnlich? Wie erlebst du denn alles, was jetzt gerade passiert bei Leverkusen?
Hype verflogen ist bei mir nicht. Wie gesagt, die letzte Zeit unter Xabi Alonso war dann doch ein bisschen, offensichtlich zwickt's noch irgendwo und irgendeine Stellschraube finden wir nicht, an der wir noch drehen müssen, damit es tatsächlich so weitergehen kann. Aber wie du gesagt hast, das war Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und jetzt braucht es vielleicht wieder jemanden, und bei dem jemanden nehme ich auch die Spieler mit rein, die das Feuer entfachen bei den Fans, um diese Emotionen, die wir vor 2 Jahren hatten, dann auch wieder reinbringen zu können. Und ich glaube eigentlich, Echeverri gegen Kopenhagen war ein ganz guter Start, und das ist was, wo man drauf aufbauen kann, weil letztendlich, ja, es waren 2:2, es war ein Punkt, aber kann mir schon vorstellen, Tor dann in Leverkusen-Time, das hätten schon auch ein paar Fans, die dann nicht da waren, gerne miterlebt. Und entsprechend, ich glaube, Kopenhagen ist eine recht teure Stadt. Vielleicht hat es auch daran irgendwie gelegen, wer weiß, Urlaubszeit. Also ich glaube, es gibt da vielleicht auch noch andere Einflussfaktoren, die da mit reinspielen, dass es nicht nur war, okay, die Fans sind jetzt nicht mehr da. Also darüber würde ich mir Gedanken machen, wenn das Heimstadion plötzlich nicht mehr voll ist.
Definitiv, und wir wollen jetzt auch nicht, also Leverkusen hat halt keine große Fanszene, also jetzt einfach numerisch angesprochen, und da passiert das halt auch mal schneller. Ich wollte jetzt auch die Argumentation gar nicht aufmachen, aber ich fand es eben einen interessanten Befund, dass das eben so ist, weil das wäre vor 2 Jahren definitiv noch anders gewesen, und wir haben es ja letztlich gesehen in der ersten Champions League Saison. Aber weil du eben so grundpositiv nach vorne schaust, aber auch ja mit dem Gewissen, also dein Hype Train, der hat als Zielbahnhof die erneute Meisterschaft. Ich habe das jetzt deutlich rausgehört. Wer sind denn dann die Spieler aus dem aktuellen Kader, wo du drauf guckst und sagst, auf dich setze ich meine Hoffnung?
Axel Tappé. Trikot ist eigentlich nur noch die Frage, welches es wird. Das ist mein Junge, den habe ich mir auch in beiden Kickbase-Ligen schon sehr, sehr früh eingepackt, weil ich da extrem viel Potenzial sehe. Auch schon kurzfristig und dann mittel- und langfristig sowieso. Also er bringt ein ganz, ganz interessantes Profil mit. Vor allem für den Innenverteidiger mit dieser Offensivdynamik. Also ihn zähle ich da auf jeden Fall zu. Dann die Säulen, die wir schon angesprochen hatten, dass sie geblieben sind. Also Grimaldo, Tapsoba, Palacios, wenn er fit ist, Schick. Die sollten auf jeden Fall da eine gewichtige Rolle spielen. Und dann an weiteren Spielern, die sich entwickeln können und da oben quasi in das oberste Regal kommen könnten. Bardet drängt sich langsam so ein bisschen auf mit seiner Art und Weise auch, wie er ein Fußballspiel interpretiert. Ich glaube, als gegnerischer Fan Gegenspieler bis zum Umfallen zu provozieren. Mhm. Das war schon gegen Frankfurt ersichtlich, und gegen Gladbach war es ja dann auch nochmal. Also wenn Marcino da mit dem Ellbogen auskeilt, der kann ihn erwischen, wie er will, da kann man eigentlich nicht so hinfallen. Er macht es trotzdem und will da was provozieren. Dann merkt man, okay, ist bei Sergio Ramos in die Lehre gegangen, die scheinbar eine gemeinsame Zeit bei Sevilla hatten.
Also ist ein Spieler, den man im eigenen Team haben will.
Ja, das auf jeden Fall.
Ansonsten.
Ja, also ganz neutral betrachtet ist es, Alter, was machst du da? Aber ja, ist im eigenen Team auf jeden Fall ganz schön. Ich glaube, Kwanzaa kann vielleicht auch jemand werden, oder nicht nur vielleicht. Ich meine, bei Liverpool wäre er vielleicht schon Stammspieler, wenn Van Dijk und wie heißt der andere? Konaté. Ich hatte gerade Cofane im Kopf. Wenn Konaté und Van Dijk nicht da gewesen wären, das heißt, also auch das zeigt ja schon, in welchem Regal er da eigentlich anzufinden ist. Und ansonsten haben wir viele verschiedene Spieler mit vielen verschiedenen Profilen, vor allem offensiv, die da schauen müssen, dass sie auf ihre Spielzeit kommen. Und das wird komplett über Leistung entschieden, teilweise vielleicht über taktische Sachen. Letztendlich kann ich da alle aufzählen, weil sie alle auf ihre eigene Art und Weise ein extremes Potenzial haben. Aber dann wird es letztendlich einfach nur eine Aufzählung. Also sehr, sehr klar, Axel Tappé, egal was passiert, der wird eine sehr, sehr gewichtige Rolle spielen, auch fast schon egal auf welcher Position. Also ob es der rechte Innenverteidiger wird oder rechter Außenverteidiger, möglicherweise sogar 6-8. Ich glaube, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf einen der Offensiven, der oder zwei, die den Durchbruch schaffen werden in den nächsten Jahren, sind Benzeguir und Cofane. Weil die mir jetzt in den wenigen Einsatzzeiten, die sie hatten, vor allem Cofane, schon extrem gut gefallen haben.
Interessant, dass da der Name Malik Tillmann nicht fällt. Könnte der ein Verlierer des Ten Hag-Wechsels des frühen Seins? Weil man hatte ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass da zwei zusammen hätten finden sollen, zumindest planmäßig.
Er hat mir bislang noch nicht gezeigt, zu was er in der Lage ist. Und das hat er auch selbst jetzt schon gesagt in einem Kurzinterview. Er ist einfach noch nicht da, wo er gerne sein möchte. Und hat da noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Es fehlt noch was. Und bis ich das nicht gesehen habe, wird er vielleicht auch nicht in die Kategorie bei mir kommen. Ja, weil ich meine, wir reden gerade von den Spielern, die sich wirklich dann über die nächsten Jahre in einer Leverkusener potenziellen Meistermannschaft wieder festbeißen. Die anderen haben ja schon Ansätze dafür gezeigt. Vor allem Tappé, Cofane. Tillmann jetzt noch nicht so.
Ja.
Und deswegen nehme ich ihn da leider nicht mit in die Auflistung. Würde mich aber freuen, wenn er mich da in den nächsten Wochen eines Besseren belehrt.
Also man braucht ja maximal 4 gute Pflichtspiele, um bei dir auf dem Trikot zu landen, weil Tappé hat ja auch noch nicht so viele gemacht. Aber ich verstehe deine Begeisterung. Also
anders, ja.
Es war
also es ist kein, genau, es ist nicht, du musst ein bisschen ein gutes Spiel machen, sondern die Art und Weise, wie du es machst.
Genau. Also
das muss man ja auch bei ihm sagen, es sind ja nicht einzelne Momente, in denen er aufblitzt, sondern jede Minute, die er auf dem Platz ist, sieht man solche Aktionen immer und immer wieder. Und das ist egal, ob es gegen Groß-Asbach ist oder dann gegen Frankfurt, wo er fast ein Tor macht. Es ist einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Ja, da, also das definitiv. Es sollte auch eher ein lauer Gag sein. Letztes Thema, dann haben wir es, glaube ich, zumindest vorläufig geschafft. Robert Andrich. Der Name fiel vorhin einmal und dann aber ganz lange nicht mehr. Auch nicht, als wir gesprochen haben über die Stützen und auch nicht, als wir gesprochen haben, wer könnte jetzt quasi vorangehen. Ich will jetzt gar nicht die Kapitänsthematik aufmachen, das scheint mir dann doch eher ein Boulevardthema zu sein. Außer Robert Andrich selbst ist das persönlich ganz, 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 ganz wichtig. Dann wird es vielleicht auch sportlich nochmal relevant, diese Frage. Aber was ist denn zu seiner Personalie zu sagen? Ist er jetzt raus bei Leverkusen und wir haben ihn deswegen nicht erwähnt?
Ich bin auch eigentlich ein riesen Robert Andrich-Fan. Wird auch so bleiben, weil ich ihn einfach mag, wie er für uns sich auf dem Platz zerreißen kann. Auch immer so tut, als hätte er den Gegner nicht getroffen.
aber hat er schon den zweiten im Kader, ja.
Damals, ja gut, aber bei ihm, also bei Bade, glaube ich, er weiß, was er macht. Bei Andrich habe ich das Gefühl, er glaubt tatsächlich, er hat nur den Ball gespielt. Ist auch was, was man gerne im Kader hat. Und wenn er auch nur ansatzweise wieder an die Form kommt, die er vor 2 Jahren hatte, liebend gerne. Aber bislang, er hätte eigentlich, also es war alles für ihn bereitet, okay, du bist jetzt hier der Anführer für diese neue Mannschaft, die sich bildet. Und bislang hat das nicht gezeigt. Auch da wieder einer, der absolut weiß, okay, ich habe es bislang noch nicht geschafft, den Ansprüchen von allen anderen und vor allem von mir selbst in dieser Position gerecht zu werden. Also die Kritik von ihm selbst an sich wird da am höchsten sein. Ich würde es mir absolut wünschen, weil er auch eine dieser Identifikationsfiguren sein kann. Auch er ist schon sehr lange im Verein. möchte er auch nächstes Jahr zur WM fahren. Ihm war da ganz, ganz wichtig, dass er Spielzeit bekommen kann. Die Chance hat er auf jeden Fall, wenn er auch nur ansatzweise seine Leistung bringt. Dann würde ich ihn liebend gerne da sehen. Vor allem na, als deutschsprachiger Spieler, dass er dann da vorangehen kann, auch als Kapitän und sowohl sprachlich als auch mit Leistungen überzeugen kann.
Aber passt er mit dem, was er an seinem Spielerprofil bietet, zu dem, was Leverkusen spielen möchte? Weil es war ja auffällig, dass schon unter Alonso es quasi eine Entwicklung gab. Also im Meisterjahr war Andrich noch der Libero gegen Bayern und hat damit im Grunde mit diesem taktischen Kniff haben sie das Tuchel-Bayern komplett kalt gestellt. Und wenn ich jetzt nicht gerade komplett schief gewickelt bin, hat er seine Bedeutung schon im Jahr darauf abgenommen. Und unter anderem eben konnte man sich das herleiten mit eben Passquoten, der Stellungsspiel und eben einfach dem, was Alonso sich auf dieser Position wünscht, was eben, klar, das darf schon auch mal die Grätsche sein und der harte Zweikampf, aber es muss halt auch der Blick für den guten Pass sein, zum Beispiel.
Und ich glaube, die Fähigkeit hat er und das hat er auch gezeigt, dass er eigentlich die Fähigkeit hat, um vernünftige Pässe zu spielen, und auch möglicherweise mal einen Abschluss aus der zweiten Reihe zu suchen, also die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und da fehlt es einfach gerade dran. Aber grundsätzlich glaube ich, er kann einiges ausfüllen, was man brauchen könnte, und muss es dann nur unter Beweis stellen. Aber ich würde ihm jetzt nicht die fußballerische Qualität absprechen. Ja, hätte ich auch niemals gedacht, dass wir jemanden von Union Berlin holen und ich dann sage, okay, der hat definitiv die fußballerische Qualität, um hier in einer potenziellen Meistermannschaft zu spielen. Diesen Lerneffekt hat er aber für mich gezeigt unter Xabi Alonso. Und entsprechend traue ich ihm auch zu, dass er es nochmal schaffen kann.
Ja, mein
und ich würde es mir sehr wünschen.
Ja, das ist ja sowieso klar. Das
ja, aber vor allem bei ihm. Also das ist auch so ein Kandidat, wo ich eigentlich schon vor der Saison gesagt habe, ja, Trikot von ihm, das könnte es auf jeden Fall werden. Am liebsten das Weiß-Pinke, weil das dann auch zu seiner zeitweiligen Haarpracht passt. Aber dann habe ich erstmal die Transferphase abgewartet, ob dann noch was passiert. Und in der Zwischenzeit hat er sich so ein bisschen dann ins Hintertreffen gebracht, was mir dann nicht so gefällt. Also muss man mal schauen. Aber wie gesagt, ich würde es mir auch für ihn als Menschen extrem wünschen, dass er es schafft, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall das, was man bei Robert Andrich nochmal betonen muss. Du hast nicht den Eindruck, dass er irgendwelche Dinge leicht nimmt und auch leichtfertig jetzt einfach mal durchs Mittelfeld durchholzt, sondern das ist schon ein reflektierter Spieler und eben gerade dieses WM-Argument ist, glaube ich, eins, vielleicht macht das sogar zu viel Druck für ihn. Und mein Gefühl war, ich meine, ich habe ihn im Nationalteam gesehen und eben in Leverkusen und ehrlicherweise die Unionzeit muss man fast rausnehmen, weil da war sein Aufgabenprofil, das war quasi auf der einen Seite abgekappt, das war quasi defensiv und offensiv sollte er da gar keine Rolle spielen, weil Union diesen Fußball nicht gespielt hat. Mein Eindruck war, dass wenn er klare Vorgaben hat, wohin Pässe im Idealfall gehen sollen und was der Plan B ist, wenn dieser Passweg zugestellt ist, also sprich, finden wir jetzt Wirtz direkt im Achterraum oder nicht, dass er das dann eigentlich schon gut erfüllen konnte, aber de facto hat man zum Beispiel einen Garcia geholt und der hat dann manches Spiel gemacht, wo auch Andrich hätte spielen können in der letzten Saison. Also ich bin sehr gespannt, wie der sich weiterentwickelt. Da könnte jemand aber vielleicht, es wird alles gerade so über die Kapitänsfrage gezogen und ich verstehe auch, dass man das als Thema macht, wenn man täglich über Leverkusen berichten muss. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das gar nicht so das Thema ist. Ich glaube, das eigentliche Thema ist, ob jemand ihm erklären kann, was er von ihm haben will und ob es dann Andrich schafft, das umzusetzen. Und das wäre nicht das erste Mal, dass er sich schon anpasst, zumindest so im Groben. Die Grätschen werden immer bleiben, aber du sagst es ja, er kann schon auch mit Ball am Fuß ein bisschen was.
Absolut, ja.
Hubi, das war sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe auch selten jemanden gesehen, der eine solche Begeisterung versprüht. Ich bin total gespannt, welche Reaktion wir auf diese Folge bekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dich auf den Rasenfunk eingelassen hast. Das hat große Freude gemacht. Danke dir.
Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr, sehr große Freude bereitet.
Das freut mich sehr. Und wenn ihr Feedback habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ist mitmachen.rasenfunk.de dafür die beste Adresse, denn da lesen es auch alle anderen HörerInnen und da diskutieren wir generell sehr viel über Fußball. Da gibt es auch einen Leverkusen-Thread zum Beispiel, in dem dürft ihr euch sehr gerne austoben. Und ansonsten danke ich euch sehr herzlich, nicht nur für die Aufmerksamkeit für diese Folge, sondern auch dafür, dass ihr sie möglich gemacht habt. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button. Da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Ist auch in den Shownotes und in der Videobeschreibung verlinkt. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Dennis Rubaccio, bei Michelle, bei Ben, bei Simon und bei Ralf. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Empfehlt uns sehr gerne weiter, abonniert auch sehr gerne die anderen Formate des Rasenfunks. Wir machen hier wirklich sehr, sehr viele Sendungen, gerade in dieser Woche. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder an dieser Stelle hier wiederhören. Bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen und dann bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.